Okay, Freitag Saber. Servus.
Servus.
Herzlich willkommen im Podcast Unverschämt Katholisch.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, du hast einen richtig weiten Weg gehabt. Wie weit war
Absolut.
Es? 10 Minuten Fußmarsch?
Genau, es war ein großer Marsch, ungefähr 2 Minuten.
Von
der Dominikanerbastei bis hierhin.
Sehr gut. Du hast aber das richtige Schuhwerk an.
Genau, damit konnte nichts passieren.
Ja.
Passend in dominikanischen Farben.
Das finde ich
schwarz-weiß.
Ganz großartig. Ich habe extra auch Adidas angezogen, weil ich wusste, du kommst heute.
Perfekt.
Ja, ich wollte dazugehören zu den Coolen. Ich habe dich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber ich habe dich da gespottet mit diesen Sneakers einmal im Abendgebet in der Vesper bei euch. Und ich dachte mir, der wäre sicher mal cool im Podcast.
Na gut, wenn das das Kriterium ist, dann.
Du hast es geschafft. Du bist jetzt noch nicht so lange in Wien, oder? Du bist seit dem Sommer hier in Wien.
Genau, seit letztem September. Und bin aber eigentlich immer nur die Hälfte der Woche hier. Von daher ist die Zeit echt knapp bemessen. Ich habe leider die Stadt super wenig kennengelernt bisher.
Mm.
Also shame on me. Es ist schrecklich. Also immer nur, wenn Besuch da ist, dann versuche ich mit denen irgendwie das Programm durchzuboxen, weil alleine kriege ich es irgendwie nicht gebacken.
Ja, also ich muss auch sagen, gefühlt, also ich kenne dich jetzt zwar noch nicht so lange, aber wenn ich irgendwie frage, wo du bist, dann bist du entweder gerade in Japan oder irgendwo sonst. Aber ganz selten tatsächlich da.
Ja, ja.
Ist das so typisch dominikanisch?
Ja, ich würde sagen, in gewisser Weise schon.
Eigentlich schon.
Genau. Also ich meine, die ersten Dominikaner sind zwar zu Fuß durch die Gegend gelaufen, das hat sich etwas verändert. Nach Japan wäre es auch schwierig zu Fuß. Aber ich denke, dass so auf dem Weg sein, Wanderpredigt und so, das gehört dazu. Von daher passt es ganz gut.
Ja, stimmt. Ich würde eigentlich gern wissen, wo alles anfing, aber bevor ich dich das frage, will ich dich trotzdem noch eine lustige Frage stellen.
Oh Gott.
Also ich weiß jetzt schon von unserem Vorgespräch, wenn du eine Socke wärst, wärst du eine Sportsocke. Aber wenn du ein Tier wärst, was wärst du für ein Tier und warum?
Ich glaube, ich wäre ein Fisch.
Aha.
Genau, weil... Also einerseits, ich mag einfach Fische ganz gerne, muss ich zugeben. Aber ich glaube auch, weil die sich in einem Medium, in einem Raum bewegen, der uns ja eigentlich normalerweise unzugänglich ist, ne?
Ja.
Und sich da aber pudelwohl fühlen. Und ich glaube, das gilt auch für uns ein bisschen als Christen. Also dass wir versuchen, im Raum Gottes uns wohler zu fühlen. Und das ist ja eigentlich ein Raum, der uns normalerweise auf den ersten Blick so ein bisschen fremd ist. Und man muss sich so reinstürzen lassen, reinfallen, reintauchen, wie ein Fisch eben im Wasser taucht.
Hm.
Und das ist, glaube ich, ein gutes Bild.
Nice work, das gleich deep zu machen. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin ein Eichhörnchen, weil ich bin gerne im Wald. Sehr gut, sehr gut. Aber da wären wir ja schon beim Thema, nämlich Gott.
Kleines Thema.
Ja, da fangen wir jetzt direkt an, nämlich... Du bist, also soweit ich weiß, nicht unbedingt super katholisch aufgewachsen.
Richtig.
Also wie kam es überhaupt dazu, dass du überhaupt mal, also da sprechen wir jetzt noch gar nicht von jetzt, du hast dieses lustige Gewand an, sondern wir sprechen mal davon, wie kam es überhaupt, dass du an Gott glaubst?
Also ich glaube, das fing echt an, als ich Teenager war, so 14, 15 oder so.
Hm.
Ich weiß nicht, wie das jetzt für die meisten von euch ist, aber bei mir war es schon, dass ich in dem Alter echt angefangen habe, mir tatsächlich tiefe Fragen und wirklich große Fragen zu stellen.
Mhm.
Also nach dem Sinn, warum bin ich hier? Warum gibt es eigentlich etwas und nicht vielmehr nichts? Also solche Fragen.
Ja.
Und ich hatte dann eine kurze marxistische Phase, wo ich dachte, hey, die können vielleicht meine Fragen beantworten. Fail. Hat nicht geklappt. Und dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht und bin darüber dann zum Katholizismus gekommen. Aber ich komme halt aus einer eher evangelischen Familie. Also meine Oma war, die war echt fromm. Also da habe ich das einzige Mal in meinem Leben wirklich Religion so erlebt, ganz handfest. Also da wurde, die kam abends an mein Bett, hat gebetet mit mir. Es wurde vorm Essen wurde aus der Schrift vorgelesen und gebetet. Man ging sonntags in den Gottesdienst, irgendwie so kalvinistisch oder reformiert oder so ganz streng. Es war wirklich schnarchend langweilig als Kind, weil in der Kirche war einfach nichts. Sie war komplett weiß mit einem Kreuz und mehr gab es nicht. Und irgendwie 30 Minuten Predigt und so. Aber das war so der einzige Kontakt, weil meine Eltern sind zwar evangelisch getauft, aber ja, sind halt so, ich würde sagen, echt gute liberale Protestanten. Ja, also gehen nicht hin. Und es ist lustig, meine Mutter, die fängt immer fast an zu heulen, wenn irgendwo eine Kirche geschlossen wird. Ja? Weil das findet sie ganz schrecklich, aber sie geht niemals hin.
Das ist wirklich lustig.
Und das ist so, also das ist der Background, aus dem ich halt komme und bin Einzelkind, also bin in so eine Familie reingeschmissen worden und wirklich auch in diesem liberalen Geist aufgewachsen. Ja.
Mhm.
Und dazu gehörte halt auch die Vorstellung, hey, ich darf meinen Kind eigentlich nichts irgendwie so aufzwingen. Was vielleicht ein bisschen komisch ist, weil man würde ja eigentlich immer denken, na gut, also Erziehen hat ja auch damit was zu tun, dass man was vorgibt, ja, was Gutes vorgibt, sodass sich das Kind vielleicht auch danach dann selber dazu verhalten kann. Das, die Freiheit ist ja unbenommen, ne? Aber dass man irgendwie was Gutes vorgibt. Aber im Thema Religion war auf jeden Fall für meine Eltern klar, das wollen wir nicht vorgeben. Deshalb lassen wir das Kind auch nicht taufen. Also ich bin quasi wirklich als kleines Heidenkind aufgewachsen. Und dann kam halt nach dieser Marxismusphase mit 14, 15 dann echt die Frage, okay, vielleicht das Christentum kann die Frage beantworten. Und ich war halt wegen des evangelischen Hintergrundes, war ich im evangelischen Rallyeunterricht. Und ich weiß nicht was. Also wahrscheinlich war es die Gnade. Die hat mich irgendwie so angetippt und mir gesagt, jetzt guck dir mal die Katholiken an, was die so treiben.
Crazy.
Und dann bin ich halt in den katholischen Rallyeunterricht gekommen. Und das war wahrscheinlich auch Vorsehung, weil just mit dem Schuljahrswechsel kam ein junger Priester, wirklich sehr charismatisch, sehr überzeugend. Und also er war als Person wirklich einfach krass und überzeugend und hat es irgendwie geschafft, mir den Eindruck zu vermitteln, okay, der lebt wirklich aus dem, was er dann auch verkündet im Rallye-Unterricht. Ne? Und der konnte tatsächlich auch die Fragen, also diese Sinnfrage und so weiter, konnte der sehr gut beantworten. Also da wurden meine Fragen beantwortet. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also wenn das jetzt deine Fragen beantwortet, dann geh doch mal weiter in dieser Richtung. Ne? Ja. Und hatte dann tatsächlich eine Phase als Katechumene, wo ich mich dann halt auf die Taufe vorbereiten wollte mit Unterricht und allem, was dazugehört. Ein bisschen Fun Fact, da muss ich jetzt öfter dran denken, weil wir bei uns an der Dominikanerkirche eine Rosenkranzbruderschaft gegründet haben. Und mir nämlich dann einfiel, dass ich als Heidenkind schon vor meiner Taufe in Talar und Rochette wie so ein Messdiener verkleidet quasi, der Gemeinde den Rosenkranz vorgebetet habe. Also es war dann relativ schnell auch so eine Anbindung an die Gemeinde.
Ah, krass.
Auch irgendwie an die Liturgie und so weiter. Und dann habe ich mich taufen lassen. Also war halt direkt so in einem Aufwasch, weißt du, Taufe, Firmung, Erstkommunion. Yeah. Genau. Und bin ich sehr dankbar dafür, dass das in meinem Leben geschehen konnte. Und auch, dass meine Eltern halt dann wiederum aus dem Geist dieser liberalen Vorstellung das tatsächlich mitgetragen haben. Natürlich nicht immer. Also ich erinnere mich genau, dass meine Mutter irgendwann mal, ich hoffe, dass die niemals diesen Podcast sehen wird, irgendwann mal wirklich gesagt hat, boah Jan, also damals hieß ich Jan, du hättest nur eine Sache machen können, die noch schlimmer gewesen wäre, als katholisch zu werden, Nazi zu werden.
Boah.
Also es war mit einem gewissen Flunkern so gemeint, aber es war auch so eine Ansage. Und ich konnte mir halt wirklich dann jeden Abend die neuesten Geschichten vom Papst anhören, was der wieder gemacht hatte, was für unsäglichen Quatsch der erzählt hatte und warum irgendwie Frauen nicht Priester werden dürfen und halt lauter so Geschichten.
Yeah.
Und da musste ich halt Rede und Antwort stehen, alleine beim Abendbrot. War jetzt nicht immer super schön, aber ich bin trotzdem dankbar dafür, weil das hat mir halt auch relativ früh die Gelegenheit gegeben, da Rede und Antwort zu stehen. Ne? Und ich finde, das ist schon auch eine wichtige Aufgabe von uns Christen und auch Katholiken, letztlich zu wissen, wofür wir einstehen. Und das auch irgendwie mit Argumenten gegebenenfalls verteidigen zu können, ja, und Gründe dafür angeben zu können. Von daher bin ich eigentlich ganz, ganz dankbar dafür.
Ich finde es krass, weil ich weiß ja jetzt so von deinem dann späteren so akademischen Werdegang, dass du dann schon auch noch sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs warst und auch eben so in Asien unterwegs und so. Und ich finde es irgendwie spannend, dass du dann doch so eine Gewissheit hattest, dass das jetzt irgendwie das ist für dich, das Christentum. Weil man hätte jetzt auch denken können, okay, du bist ein Mensch, der weit weg geht und weit weg gekommen ist, sodass du erstmal in der Weite schaust, so was gibt es denn da draußen alles noch andere. Also irgendwie interessant, dass das so klar für dich dann war.
Absolut. Und ich bin dafür super dankbar, weil ich auf der einen Seite, glaube ich, durch den Glauben wie so ein Fundament bekommen habe, ja, also wo zumindest ein Bein richtig stabil steht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, meine Family, die hat mir auch durch dieses liberale Umfeld und wirklich auch, also viele Reisen, also ich weiß schon als, oder ich weiß es nicht, weil also ich mich nicht erinnere, aber als Neugeborener quasi sind wir dann ein halbes Jahr in Australien.
What?
Waren wir in Australien und Neuseeland und Indonesien ein Jahr lang. Ne? Also irgendwie schon von klein auf immer unterwegs gewesen.
Yeah.
Auch, ich glaube, Neugier, Offenheit gelernt. Aber das kann natürlich auch dazu führen, glaube ich, wenn man dann kein Fundament hat, dass man verloren geht. Ne? Also die Neugier kann einen ja auch wirklich wegführen, ja, und dass man ein bisschen verloren geht. Und ich glaube, die Mischung war perfekt. Also durch den Glauben, Standbein zu haben, das stabil ist, und durch diesen familiären Background Offenheit, Neugier mitbekommen zu haben und immer wieder mit dem anderen Fuß quasi dann rauszugehen. Und deshalb bin ich auch wirklich meiner Familie, auch im Hinblick auf meinen Glaubensweg, eigentlich super dankbar.
Ja. Aber du warst mit 15, 16 jetzt nicht so, weil ich finde es schon interessant, dass du dann sagst, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was die Katholiken machen, dass du nicht gesagt hast, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was alle anderen Weltreligionen machen.
klar, die Frage ist dann immer, also ich hätte ja auch mit was anderem starten können. Vielleicht wäre ich dann da hängen geblieben. Ne? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, wie gesagt, im Letzten ist es vielleicht Vorsehung gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand halt dann die Antworten und auch das authentische Zeugnis dieses Priesters einfach so überzeugend. Ich denke, das ist immer so eine Mischung. Voll. Also in den meisten Berufungsgeschichten hat man diese beiden Komponenten irgendwie. Ne?
Ja.
Irgendwie was fürs Hirn und das andere fürs Herz, ne? Dass man davon angezogen ist. Das war einfach so eindrücklich, dass seitdem, also ich mich für andere Religionen interessiere, so, ne? Aber jetzt nie irgendwie die Überlegung da bestand, da nochmal irgendwie zu gucken. Also das fand ich ja auch interessant. Wir haben uns ja vorab auch mal echt länger unterhalten, auch über deinen Weg, der ja da ein bisschen mehr noch auf der Suche war, auch in anderen Settings und so. Ne? Mhm. Das ging dann bei mir merkwürdigerweise relativ schnell und dann auch relativ konsequent, sagen wir es mal so.
Ja,
ne?
Ja, schon.
Ja.
Ja. Du bist ja dann, also quasi das war in der Schulzeit, ist das alles passiert. Und dann bist du gleich studieren gegangen, oder? Also
genau, also ich habe dann Abi gemacht und irgendwie dachte ich mir damals, das i-Tüpfelchen quasi auf dieser Taufe und auf dieser ganzen Bekehrung, so das Sahnehäubchen wäre jetzt, Priester zu werden.
Hm.
Also ich hatte kurz nach der Taufe, hatte ich irgendwie, ich weiß nicht aus welchen Gründen, vielleicht auch um meinen Eltern das irgendwie direkt so aufs Butterbrot schmieren zu können, so ein bisschen pubertär, dachte ich so, ich werde jetzt Mönch. Und zwar so richtiger Mönch, so Benediktiner.
Ja.
Und da war ich zwei, dreimal in so Benediktinerklöstern und habe da als, ich glaube, das heißt dann so Mönch auf Zeit oder so, ne, ein bisschen mitgejobbt und halt mitgelebt. Und das war auch sehr toll, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, das passt nicht. Und zwar frühestens um 4.15 Uhr, als dann das erste Mal die Glocke zum Matutin läutete, war klar, okay, das wird auf Dauer sicher nichts werden können. Also das war dann erledigt, aber also nach dem Abitur war irgendwie für mich klar, ich will Priester werden. Und ich hatte tatsächlich auch in meiner Jugend, bin ich noch so ein bisschen in Volkskirche sozialisiert worden.
Mhm.
Weil das war zwar eine Diaspora, also um uns herum wirklich nur so, und zwar wirklich sehr hardcore Protestanten, also die es auch sehr ernst meinten und sehr beeindruckend auch ihren Glauben gelebt haben, aber wirklich jetzt nicht so normale EKD-Sachen oder sowas, sondern irgendwie Pfingstler, Brüdergemeinden, also Evangelikale und so weiter. Und in diesem Setting war diese katholische Gemeinde halt wirklich sehr lebendig und auch sehr klar irgendwie in ihrem katholischen Profil. Und wir hatten wirklich auch relativ viele noch junge Priester und so weiter. Das war schon ein cooles Setting, auch als Jugendlicher.
Mhm.
Und ich glaube, von daher kam dann einfach so die Vorstellung, okay, und jetzt noch on top auf die Taufe Priester werden.
Mhm.
Und dann bin ich ins Priesterseminar gegangen in Paderborn. Das war wirklich eine super Zeit. Also wir waren damals noch fast 30 Leute oder 40 Leute im Seminar und im eigenen Kurs 7 Leute. Und wirklich tolle Menschen, zu denen ich auch heute noch in Teilen echt engen und guten Kontakt habe.
Schön.
Und überhaupt auch zu dieser Heimatdiözese und so weiter. Das ist echt sehr schön. Ich glaube aber im Nachhinein, dass halt diese Motivation ein bisschen problematisch war.
Mhm.
Also zu sagen, ich möchte Priester werden, so als i-Tüpfelchen auf der Taufe.
Mhm.
Das war, glaube ich, nicht die richtige Motivation. Also vielleicht nicht so stark Priester zu werden, weil man das Gefühl hat, Gott ruft einen dahin.
Ja.
Sondern so ein bisschen eigentlich selber gemacht, so ein bisschen. Und deshalb, glaube ich, war es dann auch nur konsequent, dass ich dann nach 2, 3 Jahren im Priesterseminar gesagt habe, ich gehe da wieder raus. Also ich war dann nach 2 Jahren im Freisemester.
Mhm.
Da muss man dann als Seminarist quasi mal raus aus dem gemütlichen Seminar und quasi wie ein normaler Student wohnen in WG und allem, was dazugehört. Und da habe ich dann entschieden, okay, ich glaube, ich kann nicht Diözesanpriester werden. Weil ich da schon abgesehen habe irgendwie, dass diese Diözesanstrukturen, volkskirchlichen Strukturen, die werden wahrscheinlich zusammenbrechen, völlig kollabieren, weil es gibt kaum mehr Priesternachwuchs und so weiter. Also das kennen wir ja, die Gründe dafür. Aber natürlich versuchen die Diözesen, das so lange wie es geht aufrechtzuerhalten.
Mhm.
Und dafür müssen natürlich auch die Priester dann gerade stehen. Ne?
Mhm.
Und da war irgendwie mein Gefühl, dass Gott nicht mich da in diesem Setting braucht und haben möchte. Und von daher habe ich dann erstmal das Seminar an Nagel gehängt und dann tatsächlich auch das Thema Berufung erstmal, ich weiß nicht, ob bewusst unter den Teppich gekehrt, ich glaube das gar nicht so sehr, sondern das ist irgendwie natürlicherweise, ist das so ein bisschen ins Abseits geraten. Und dann habe ich halt einfach erstmal studiert und ein normales Studentenleben einfach gelebt, was natürlich auch mal schön war.
Ja.
Genau, und das Thema Berufung kam dann eigentlich erst sehr viel später wieder zurück.
Mhm. War das damals aber für dich schon so dieses, also so ein Dings von, ich mache dieses Thema Berufung auf, weil ich kann mich bei mir erinnern, dass das überhaupt, ich wusste gar nicht, dass das eigentlich so ein Thema ist, das man als Frage stellt, weil ich dachte mir so, ja, ich lebe jetzt halt als Christ, ich glaube an Jesus. Und dann irgendwann habe ich so verstanden, ah, okay, diese Frage gibt es eigentlich überhaupt. War das damals mit dem Priesterseminar so, Berufung oder einfach, ich werde vielleicht Priester, weil das ist noch krasser als alles andere?
Ich glaube, es war ein bisschen wie bei dir. ich habe das nicht so bewusst mir gestellt, so, oh, da gibt es noch diese Berufungsfrage, die mhm. könnte vielleicht relevant sein für dich, sondern das war ehrlich gesagt einfach total natürlich. Mhm. Also ich wurde dann halt eine Taufe, dann wurde ich Ministrant, Messdiener, habe mhm. da Jugendarbeit gemacht, habe auch liturgisch halt einfach, bin da so reingewachsen und habe halt immer junge Priester erlebt. Und das ja. war einfach so eine völlig normale Option und die schien ja. mir halt im Grunde eine verlängerte Linie zu sein zur Taufe. Mhm. Aber das Thema Berufung wirklich als nochmal so ein eigenständiges Topic, das habe ich mir damals auch nicht gestellt. Mhm. Und das kam echt dann erst später wieder und fiel dann wirklich so buff vom Himmel. Cool. Und stand dann da und musste beackert werden.
Oh, genau. Da kommen wir noch drauf.
Da kommen wir
drauf. du bist dann also quasi aus dem Seminar raus und dann hast du weiter studiert, oder?
Genau, habe einfach weiter studiert. Erst Theologie und habe dann Philosophie noch angefangen bei den Jesuiten. Das sollte auch noch eine gewisse Rolle in meinem Leben spielen. Später, also Philosophie habe ich dort dann angefangen. Und hatte einfach wie ein normales Studentenleben, also mit Beziehungen, mit vielen Reisen, also das akademische Studieren und so weiter, hat auch viele Möglichkeiten eröffnet, ins Ausland zu gehen und so weiter. Genau, also habe das in vollen Zügen genossen, muss ich echt sagen.
Aha. Ja. Und dann? Also was hast du eigentlich studiert?
Also ich habe Theologie schon in Paderborn begonnen
okay.
und habe dann in München im Freisemester und dann halt, als ich ausgetreten war, das einfach fortgesetzt
ja.
und habe dann dazu noch eben angefangen, Philosophie zu studieren.
Ah ja, okay.
Das geht ganz gut parallel, machen okay. einige und habe das dann beendet. Und wie das dann so ist in Geisteswissenschaften, vielleicht kennst du das Thema auch, dass man dann so fertig ist mit so einem Studium,
ja.
bei dem man schon nicht so recht weiß, was mache ich damit eigentlich danach. Und dann habe ich so mir überlegt, ich habe jetzt auch nicht so den Generalplan, was ich jetzt eigentlich mache. Hm. Promoviere ich halt mal. Dann sind die nächsten 3-4 Jahre auf jeden Fall mal safe.
Ja.
Und habe dann aber einfach gemerkt, im Grunde schon während des Studiums, dass mich am Anfang nicht wahnsinnig interessiert hat. Also ich habe Theologie angefangen, weil ich es halt musste. Weil klar war, wenn du Priester werden willst, musst du Theologie machen.
Ja.
Und da am Ende merkte ich schon, okay, das beginnt mich wirklich auch inhaltlich einfach zu interessieren. Mhm. Und dann vor allem halt so diese philosophische Branch der Theologie hat mich dann irgendwie sehr angezogen. Und dann war irgendwie klar, das will ich gerne intensivieren. Und deswegen kam dann halt das Thema Promotion irgendwie auf. Und aus der einen Promotion wurde dann aus Versehen noch eine zweite und zweite. Das war dann so ein Betriebsunfall.
Dr. Xaver.
Und ja, ich glaube, es war dann tatsächlich der Moment, weißt du, als ich so dann die ersten Häkchen hatte, also dann waren so diese akademischen, yeah. sagen wir, Lorbeeren irgendwie geerntet.
Ja. Yeah.
Dass ich mir so gefragt habe, what for eigentlich?
Ja. Yeah.
Also hast du das jetzt gemacht wegen Eitelkeit? Hm. Irgendwie, ich weiß, in Österreich ist vor allem so mit Titeln sammeln, so, das ist irgendwie auch so ein Hobby irgendwie. also ist es das? Oder warum machst du das eigentlich? Oder kannst du dir, oder wünschst du dir nicht vielmehr das, was du vielleicht auch kannst, die Talente und Gaben, die du von Gott geschenkt bekommen hast und die du jetzt auch mit deiner Arbeit irgendwie entfaltet hast, willst und kannst du die nicht in was Größeres hineingeben.
Ja.
Und das war wirklich der Moment, als dann das Thema Berufung nochmal so unterm Teppich plötzlich hervorgekrochen kam und sich dann auch nicht mehr wegpushen ließ.
Ja.
Das war interessant zu bemerken, also wie Gott bei manchen ja einfach so ganz klar irgendwie durch, also mit Bruder von mir zum Beispiel, da war es wirklich eine Stimme, die ihm einfach gesagt hat, du wirst Priester.
Krass.
Und bei mir war das irgendwie viel schleichender oder nicht so bäm ins Gesicht rein, sondern halt durch solche eigentlich Fragen, die ich mir gestellt habe, glaube ich, hat Gott letztlich langsam gesprochen oder irgendwie gewirkt, ne, dass ich auf diesen Weg gekommen bin. Ja.
Mhm. Du hast mal an irgendeiner Stelle gesagt, dass, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut formulieren kann, aber dieses, du musstest herausfinden, was Gott will, dass du willst. Was irgendwie so dominikanisch kompliziert formuliert ist.
Unsere Spezialität.
Aber für, ja, was meinst du damit? Oder, ja.
Ja, machen wir mal aus was Einfachem, was ganz kompliziert. Ja, also, aber ich glaube, das ist tatsächlich interessant. Also, und mir fiel das auf, dann im Noviziat haben wir nämlich, oder sollten wir vom Novizenmeister aus, sollten wir uns mit dem Gehorsam beschäftigen. Mhm. Weil wir das ja dann am Ende des Noviziats als Gelübde auch versprechen sollten. Was genau ist Gehorsam? Und wir haben da eine super spannende Stelle von Thomas von Aquin, unserem Mitbruder, gelesen über den religiösen Gehorsam.
Mhm.
Und da fragt halt Thomas de facto, inwiefern sollen wir denn gehorsam sein?
Mhm.
Und vor allem natürlich gegenüber Gott, nicht primär dem Oberen gegenüber, sondern Gott gegenüber. Und ich fand es super interessant, dass Thomas Antwort nicht einfach ist, hey, ist ganz easy. Find heraus, was Gott will und dann Abmarsch, das ist dann klar, was du zu tun hast. Sondern dass Thomas an einer Stelle ganz klar und präzise sagt, es geht nicht darum, zu wollen, was Gott will, sondern zu wollen, wovon Gott will, dass du es wollen sollst. Das heißt, da drin steckt nochmal eine Schleife, in der wir als Menschen mit unserer Freiheit, mit in den Plan Gottes kooperieren sollen. Also es gibt nicht einfach von Ewigkeit so einen Marschbefehl, den Gott einfach sich ausgedacht hat, den wir entdecken müssen und dann abmarschieren, sondern dass zumindest für Thomas klar ist, in Gottes Plan ist irgendwie meine Freiheit und ich als Geschöpf mit inkludiert, ja, und muss irgendwie mit kooperieren. Also es ist im Grunde ein Gesamtprogramm, quasi ein Co-Shared-Projekt, in dem wir aber auch eine wichtige Rolle einnehmen. Und dann stellt Thomas nämlich in dieser Passage, in der Summa, die Frage, wie erkennen wir denn das? Und er sagt, was Gott will, erkennen wir im Nachhinein einfach durch den Lauf der Dinge. Das können wir so erkennen. Aber wie wir erkennen können, wovon Gott will, dass wir es wollen sollen, das erkennen wir wiederum dadurch, dass wir einfach uns selber anschauen. Und schauen, was hat Gott in unser Wesen eigentlich reingelegt, ja, wie so ein Keim, wie so ein Same, und was will zur Entfaltung kommen? Also was für Talente und Gaben steckt in uns drin und was sollen wir entfalten? Mhm. Und das für Thomas, so habe ich es dann zumindest im Noviziat gelesen, ne, Berufung im Grunde bedeutet, diesen Kern, den Gott in uns gelegt hat, dieses Potenzial, das zu entdecken, zu erkennen und dann zur Entfaltung zu bringen. Und dass das Berufung ist. Und wenn das im einen Fall bedeutet, dass ein Ordensleben der beste Rahmen ist, um das zu entfalten, dann ist es eine Berufung zum Ordensleben. Ne, wenn es die Familie ist, dann ist es das und so weiter und so fort. Mhm. Und das fand ich irgendwie sehr hilfreich. Jetzt bin ich, glaube ich, völlig vom Thema abgekommen. Nö. Aber du führst uns jetzt schon wieder zurück.
Wir waren, also du bist jetzt zwar gerade in deiner Erzählung im Noviziat, aber da waren wir noch gar nicht. Du
genau, chronologisch gesprungen. Ja.
Es war ein kurzer Fast-Forward. Wir fast-forwarden back. rewind. Du warst im Studium, hast dich gefragt, du hast jetzt diese ganzen Lorbeeren geerntet. Was ist jetzt damit irgendwie und wofür bist du irgendwie wirklich jetzt? Willst du dich wirklich hingeben? Also bist du dann? Also dann kam wieder die Frage auf der Berufung.
Genau, ja. Weil ich auch merkte, gerade bei Leuten, die akademisch dann arbeiteten, sei es in der Theologie und der Philosophie, also da gibt es wahnsinnig fantastische Menschen. Mhm. Ja. Aber es gibt halt auch Menschen, wo ich gesehen habe, wow, okay, da führt das irgendwie nicht zu einem Mehr an Leben, auch aus dem Glauben, sondern irgendwie sah ich in einigen Beispielen, dass das irgendwie so verhärtet, verknöchert und das Leben so ein bisschen grau wird. Mhm. Und da war dann irgendwie klar, Das kann ja nicht das sein, wovon Gott will, dass ich es wollen soll, ja? Um es kompliziert wieder auszudrücken.
Nice work.
Und dann tauchte diese Frage eben wieder am Horizont auf. Weil ich jetzt bei Jesuiten studiert hatte, war deswegen meine erste Anlaufstation der Jesuitenorden. Mhm. Ja? Und ich muss auch wirklich sagen, gerade in München an der Hochschule für Philosophie, ich hatte da tolle Professoren. Mhm. Und auch wirklich, also auf ihre Weise natürlich super individualistisch, also wahrscheinlich noch individualistischer als wir Dominikaner, ja, aber echte Individuen, die aber auf ihre Weise wirklich super überzeugend Jesuiten waren. Und von da habe ich mir gedacht, okay, dann schau doch mal, ob Gott das irgendwie als Plan hat, ob du Jesuit werden könntest. Und hatte dann echt tolle Gespräche mit Jesuiten, war dann auch in jesuitischen Gemeinschaften längere Zeit und habe dann am Ende bei all dem Wohlwollen und der Faszination für das Jesuitentum echt feststellen müssen, dass ich zwar vielleicht Jesuit werden möchte und ich hoffe auch, dass niemals ein Ordensmitbruder von mir das jetzt hier sehen wird, ja, dass ich fast immer noch sagen würde, ich wäre echt lieber Jesuit, aber ich musste halt einfach einsehen, dass das nicht das ist, was Gott quasi in meinen Charakter reingelegt hat.
Spannend.
Ne? Also weil ich zum Beispiel beim Thema Gemeinschaftsleben einfach merkte, wow, die werden ausgebildet, sagen wir, für den Worst Case, über dem Kongo mit einem Fallschirm abgeschmissen zu werden und da 5 Jahre eine Missionsstation aufzubauen und alleine geistliches Leben aufrechtzuerhalten. Mhm. Und für mich war relativ schnell klar, wow, du bist selber zu schwach dafür, du kannst das gar nicht. Sondern du brauchst immer wieder den Support und die Hilfe von anderen, die dich auch gerade im Gebetsleben, das merke ich jetzt auch immer wieder, ich meine, Stundengebet ist wirklich nicht immer eine große Freude. Mhm. Das ist auch oft echt Trockenheit und auch Pflicht, in der sich ja dann die Liebe eigentlich manifestiert auf Dauer. Ne? Mm. Und da tut es oft so gut, die Mitbrüder im Rücken zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, im Chorgestühl, die einen da durchpushen. Mm. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich wäre es gern, aber das würde ich nicht schaffen. Und dann würde mein geistiges Leben und damit meine Beziehung zu Gott echt drunter leiden. Mm. Und das Zweite war ein bisschen, dass ich bei den Jesuiten, so gern ich sie hatte, immer den Eindruck hatte, wenn sie akademisch arbeiteten, wenn sie Professoren waren, dass die das im Grunde so ein bisschen, jetzt böse gesagt, abgespalten haben. Also die waren Montag bis Freitag in der großen Aula, exzellente Professoren, sehr professionell, wirklich on top in ihrem Fach. Und am Sonntag, wenn man Glück hatte, habe ich sie dann mal als Prediger, als Priester oder sowas erlebt. Aber was es nicht gab, war irgendwie so eine organische Verbindung von der Existenz als Ordensmann, als Priester, als Jesuit und als Professor. Gab es natürlich, aber die musste man wirklich suchen. Die war sehr fein und so. Nicht sehr obvious. Und das war etwas, wo ich auch dachte, das will Gott nicht von dir. Sondern der will, dass sich das gegenseitig wirklich befruchtet und dass das zu einer organischen Einheit eigentlich zusammenfindet. Noch eine ganz nette Anekdote, weil ich nämlich dann auch bei so einem Berufungswochenende der Jesuiten war. Und da war ein jetziger Mitbruder von mir, du wirst ihn kennen, Frater Josef, der war auch da. Lustig. Und wir haben also beide überlegt, Jesuiten zu werden. Und die Berufungspromotion der Jesuiten hat dazu geführt, dass dann auf jeden Fall zwei Dominikaner rauskamen. Also das finde ich immer noch ein sehr schönen Fact irgendwie. Genau.
Sehr cool. Du hast jetzt schon gesagt so, okay, für dich war wichtig, das zu integrieren, also quasi das akademische Leben als Professor oder wie auch immer dann in der Lehre mit dem Ordensleben. Und das bringt mich eigentlich zu diesem Thema, das wir auch besprechen wollten, nämlich, dass es ja manchmal, dass wir manchmal diesen Anschein haben oder meinen, dass Glaube und Vernunft oder Glaube und Wissenschaft wie so zwei getrennte Welten sind und man muss das eine ausklammern und man muss fürs Glauben ein bisschen den Verstand ausschalten. Ja. Und das ist ja so ein bisschen für dich auch so ein Herzensthema, wo du aufschreien willst und Nein rufen willst. Halt, ihr versteht es mal. Also ja, da wollte ich dich voll gerne dazu fragen, so inwiefern fließt Glaube und Wissenschaft, Glaube und Vernunft für dich als Dominikaner, als Christ zusammen?
Ja, ich finde super, dass du die Frage genau in dem Kontext stellst, ne, weil das passt ja wirklich perfekt dazu. Weil ich glaube, das war tatsächlich, was ich im Letzten meinte zu vermissen bei diesen wirklich für mich prägenden Professoren, dass diese beiden Sphären oder Welten, wie du es jetzt genannt hast, Universen, dass die irgendwas miteinander zu tun haben und nicht einfach so getrennt nebeneinander stehen. Ne? Und das würde ich halt wirklich sagen, also dass gerade jetzt bei unserem Mitbruder, dem heiligen Thomas, der ist da wirklich paradigmatisch für, ja, dass man dort aufscheinen sieht, dass das eben alles andere als der Fall ist, sondern dass es zwei Welten sind, die natürlich zu unterscheiden sind. Die sind nicht einfach dasselbe, Glauben und Wissen, ne? Oder Religion und Wissenschaft. Aber dass die sich überlagern, ja, dass die zusammengehören und dass sie aufeinander bezogen sind. Und ich bin schon der Überzeugung, dass heutzutage echt das ein super hartnäckiger Mythos ist, dass das aber nicht funktioniert. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt hier auf die Straße gehen würde in Wien von Stephansdom und einfach mal random Leute ansprechen würde und fragen würde, hey, was ist ein Glaube? Ich würde wirklich wetten, dass die allermeisten sowas sagen würden wie, hey, ja, Glauben, das ist halt so meinen und das ist eigentlich das Gleiche wie Nichtwissen. Ja? Und damit ist dann der Glaube schon irgendwie der Bereich des Irrationalen, ja, vielleicht sogar des Abergläubischen. Auf jeden Fall nichts für einen rationalen und aufgeklärten Menschen. Und das ist so ein Klischee oder echt so ein Mythos, der hartnäckig irgendwie in den Köpfen drin steckt, ne? Dass Religion und Wissenschaft nichts miteinander zu tun haben können, sondern sich ausschließen. Und man kann sich eigentlich nur wundern. Also wenn man mal so zurückschaut, das beste Beispiel ist eigentlich in der frühen Neuzeit, ne? Wo wirklich das quasi das erste Mal so moderne Naturwissenschaften in unserem heutigen Sinne auf den Plan treten. Und wenn man dann mal schaut, wer hat die denn entwickelt? Wer sind denn diese großen Gestalten? Die waren in den allermeisten Fällen, waren das echt glühende Christen und auch Katholiken. Und in ganz vielen Fällen waren sogar Priester und Ordensleute, die das vorangetrieben haben. Ne? Gut, das ist jetzt 400 Jahre zurück. Aber selbst jetzt in jüngster Vergangenheit, wenn man sich Gestalten anschaut wie Heisenberg, Werner Heisenberg oder Albert Einstein oder so, dann merkt man ja, das waren führende Wissenschaftler auf den Gebieten ihrer Zeit. Und trotzdem waren das gläubige Menschen. Das war offensichtlich für die zu harmonisieren. Ne? Und ich glaube, das ist echt super wichtig, dass wir, also auch als Christen in der jetzigen Zeit, dass wir es schaffen, auf diese Frage nach, was ist denn eigentlich Glauben und inwiefern ist Glauben auch für rationale, für vernünftige und aufgeklärte Menschen eine gute Option, ja, und vielleicht sogar eine notwendige Ergänzung zu reinem rationalen Denken. Ich glaube, dass das echt ein wichtiger Job ist, den wir ja, jetzt in Angriff nehmen müssen in der heutigen Zeit. Ne? Und da würde ich immer sagen, gerade als Katholiken, wir haben da so eine krasse, reiche, lebendige, vitale, eben auch intellektuelle Tradition, ja, die wir im Grunde, wir müssen das Rad gar nicht neu erfinden. Wir haben solche Schätze und wir waren einfach jetzt, glaube ich, lange, lange, lange Zeit super gut darin, diese Schätze irgendwie zu verbuddeln. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, dass wir die wieder heben und dass wir die auspacken, um solche Fragen für uns selber, aber auch für die Menschen, zu denen wir letztlich ja gesendet sind, ja, dass wir die beantworten. Und ich glaube, diesen uralten Mythos, den endlich schaffen zu zerbröseln, weil der ist nicht haltbar, der ist falsch, weißt du?
Und wie gehen dann jetzt Vernunft und Glaube zusammen? Also wo siehst du da genau diese Verbindung? Mhm.
Das ist natürlich wirklich eine harte Frage, über die man sich ja jetzt irgendwie stundenlang schwadronieren könnte. Also wenn ich es kurz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, das Ziel, zu dem wir Christen eigentlich ja berufen sind, und der Katechismus sagt das ganz am Anfang, glaube ich, ich weiß nicht, ob ganz, ganz, ganz am Anfang, aber ziemlich am Anfang, dass wir als Christen eigentlich dazu da sind, Gott von ganzem Herzen anzuhängen und ihn zu lieben. Mhm. Und ich glaube, wir kennen alle selber aus dem Alltag, ja, dass wir, um lieben zu können, müssen wir denjenigen oder diejenige, die wir lieben, kennen. Mhm. Also das heißt, lieben setzt eigentlich immer eine gewisse Kenntnis, ein gewisses Wissen voraus, sonst können wir gar nicht lieben. Mhm. Für mich wird das am eindrücklichsten wirklich bei ganz, ganz, ganz engen Freundschaften. Je enger und je tiefer ich den anderen wirklich kennenlerne und kenne, umso schwieriger wird es bisweilen, die Freundschaft zu führen, ja, weil ich auch die Abgründe kennenlerne. Aber umso mehr bin ich in der Lage, den anderen auch wirklich zu lieben. Mhm. Und der Glaube, zumindest jetzt in unserer reichen katholischen Tradition, ist tatsächlich dieses eigentlich kognitive Element in unserem christlichen Glauben. Ja, also, dass wir, um Gott immer mehr lieben zu können, ihn auch immer mehr erkennen sollen. Mhm. Und dafür sorgt eben der Glaube in unserem Fall. Und da sieht man halt schon, dass Glaube und Wissen, Glauben und Kenntnis, Kennenlernen, dass das zusammengehört. Ja, dass das eben keine Trennung bedeutet.
Mhm. Ja, also könnte man jetzt eben so sagen, so, ja, brauche ich nicht, ich muss nicht mehr wissen, ich glaube ja, also ich muss auch nicht, ich muss Gott nicht studieren. ich glaube ja an ihn und ich kenne ihn ja. Aber das eben, also das ist auch, was ich oft spannend finde im Dominikanerorden, diese Verbindung und diese Brücke, die geschaffen wird, zu sagen, ja, aber um besser zu glauben und um ihn mehr zu lieben, hilft es dir sogar, wenn du quasi in Anführungszeichen Gott studierst. Also so quasi, wenn du mehr über ihn lernst, mehr über ihn erfährst, dann wirst du mehr lieben. Also wenn du in deiner Sprache jetzt vielleicht, desto mehr du ihn erkennst, desto mehr wirst du lieben.
Ja, weil letztendlich, ne, wir lieben Gott, weil er das allerhöchste und wichtigste Gute ist. Deswegen lieben wir es, ne? Weil das Liebe bezieht sich immer auf das Gute. Und unser Wissen, unser Verlangen, ja, unser Verstand, der richtet sich nach der Wahrheit aus. Aber ich meine, wir als Christen sind davon überzeugt, dass in Gott beides zusammenfällt. Ja, er ist das Gute und er ist das Wahre. Und deswegen ist das Lieben und das Erkennen sind im Grunde zwei Pfade zu demselben Endpunkt, nämlich zu Gott selber. Mhm. Und bedingen sich deswegen wechselseitig. Ich würde natürlich trotzdem zugeben, und der Punkt ist wichtig, dass du ihn gemacht hast, das bedeutet eben nicht, dass ich deswegen studieren muss. Mhm. Ja, es gibt ja Gott sei Dank, gerade in unserer eigenen Kirche, unglaubliche Schätze, ja, Personen, Heilige, die wirklich jetzt nicht irgendwie studierte Leute waren. Klar, wir haben so Leute wie Thomas von Aquin, Albert den Großen und so weiter. Mhm. Aber wir haben ja auch wirklich die Therese von Lisieux und so. Ganz einfache und bescheidene Menschen, die ja trotzdem Gott geliebt haben und ihn trotzdem erkannt haben. Also Gott zu erkennen heißt jetzt nicht unbedingt zu studieren. Mhm. Aber das Studium kann natürlich, und klar, als Dominikaner würde ich da auch immer die Lanze für brechen, kann natürlich einfach ein wichtiges Tool sein, ja, kann sehr hilfreich sein, dass wir Gott immer besser erkennen und ihn deswegen auch immer besser lieben oder mehr und tiefer lieben können. Und ich würde halt auch sagen, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, die ja total durchsäkularisiert ist. Mhm. Ja. Also es war lustig, jetzt vor ein paar Wochen war ich in Mannheim bei einem Kumpel und wir waren unterwegs und wollten Kaffee trinken und sind eingekehrt in wirklich ein ultra hipstiges Café. Und wir saßen keine 3 Minuten, da kam ein junger Typ auf mich zu und sagte so, wow, das ist ja ein krasses Outfit. Ich war im Habit unterwegs, ja. Und dann fragte er mich, gibt es da ein Schnittmuster zu?
Nein!
Und ich gucke ihn erstmal so entgeistert an, habe dann gesagt, ja, also Schnittmuster, das kann ich ihm beschaffen. Ein Outfit ist es trotzdem nicht, so ein Habit. Yeah. Ja, und hab das dann war es super nett, wir haben dann darüber gesprochen. Er wusste am Ende sogar lustig. Zumindest, was ein Habit ist und was ein Orden ist und so weiter. Okay. Also gar nicht schlecht. Aber es hat mir einfach nochmal so klar und deutlich gemacht, wir leben halt einfach in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo die meisten Menschen ja mit sowas nichts mehr anfangen können. Yeah. Ja? Und das kann man jetzt bedauerlich finden. Ich weiß gar nicht, ob ich das bedauerlich finden soll. Es ist aber einfach ein Fakt, den müssen wir annehmen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass halt in so einer Welt, in der wir leben, wird es immer wichtiger, dass wir über unseren Glauben tatsächlich auch etwas wissen. Mhm. Ja, dass wir wissen, wovon wir überzeugt sind und wovon wir auch anderen dann Zeugnis ablegen. Mhm. Weil ansonsten, ich glaube, wenn man da keinerlei Wissen drum hat, was wir eigentlich glauben wollen, dann bröselt das weg. Ja, auch das gelebte Glaubensleben bröselt dann weg oder fällt in sich zusammen, weil in einer durchsäkularisierten Gesellschaft natürlich ständig Anfragen an unseren Glauben gestellt werden, zu Recht. Mhm. Da kommt dann die Frage, ja, was glaubt ihr eigentlich und warum glaubt ihr das? Und wenn man das für sich nicht und für die anderen beantworten kann, dann glaube ich, kann man nicht ordentlich evangelisieren und verkündigen. Und dann ist immer die Gefahr, dass bei solchen Anfragen eben das eigene Glaubensleben zusammenfällt. Und das ist auch ein Problem. Und deswegen, ja, glaube ich tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben, in der es immer wichtiger wird, sich auch kognitiv, das muss jetzt nicht Studium bedeuten oder so, ne, aber dass wir wieder mehr lernen, was wir im Glauben tun und Wissen um das erlangen, was wir eigentlich glauben. Mhm. Und da kann eben auch wieder ein Blick in unsere echt reiche Tradition super, super hilfreich sein. Mhm. Ja.
Wir haben jetzt irgendwie viel schon darüber gesprochen, dass das zwar zusammenfließt, aber ich finde eigentlich, nehmen wir schon an, also wenn wir jetzt sagen, das Studium, also Gott besser zu kennen, hilft ihm mehr zu lieben, wir setzen ja gerade schon voraus, dass es quasi Gott gibt. Also weil wenn ich jetzt erstmal an Wissenschaft und Glaube denke, dann denke ich eher mal erst so an, was weiß ich, Physik, Chemie, was auch immer und dann halt so Theologie und dass das irgendwie so zwei Welten sind, die ich nicht verbinden kann. Also dieses, also eigentlich ist die Frage, finde ich, wie kann ich überhaupt sagen, dass der Glaube selber, also Glaube an Gott, vernünftig ist? Also, dass wir zu dieser Erkenntnis irgendwo kommen können, auch mit der Vernunft. Weil das ist zum Beispiel gar nicht mein Weg gewesen, wie du weißt. Also für mich war das eher so total erfahrungsbasiert und ich erlebe da auf einmal was und ich glaube, das ist Gott. Okay, ja, ich glaube, das ist aber jetzt, ich bin jetzt Christ. Aber so dieser Weg von, okay, ich kann irgendwie da auch mit der Vernunft rangehen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also ich persönlich sehe es tatsächlich so und da, glaube ich, schwimme ich quasi im Strom jetzt unserer katholischen Tradition.
Du bist ja der Fisch.
Mit, genau, der Fisch, der sich im Wasser wohlfühlt. Wenn ich da mitschwimme, dann würde ich immer sagen, es gibt ja bestimmte Dinge über Gott, die kann ich tatsächlich übers Nachdenken wissen. Also es gibt einfach saugute Argumente dafür, dass Gott existiert. Ne? Und das ist tatsächlich bis heute, ist das, wenn man mal so in die wirklich akademisch-philosophischen Diskurse reingeht, das ist nach wie vor ein Thema. Mhm. Also die Frage ist nicht einfach ad acta gelegt, Schwachsinnsfrage, wir wissen, dass es ihn nicht gibt, weil wir haben ja den Kosmos erforscht, da ist er nicht, also gibt es ihn nicht. Ne? Mhm. Also es ist nach wie vor eine Frage und ich glaube, vor dem Hintergrund unserer Tradition können wir die auch tatsächlich positiv beantworten, ob es jetzt ein mathematischer Beweis ist, ja, mit 100% Certainty am Ende. Mhm. Das muss man mal gucken. Aber zumindest, dass ich gerechtfertigterweise irgendwie annehmen kann, dass es Gott gibt. Und dafür gibt es wirklich in unserer Tradition super starke und gute Argumente. Also das ist ja der Weg, wie ich mich Gott tatsächlich auf dem Weg der Vernunft nähern kann, indem ich Gründe dafür liefere, dass er überhaupt existiert. Und dann kann ich natürlich auch noch weitergehen, auch rein aus der Vernunft, und darüber nachdenken, ja, wenn es ihn denn gibt, wie ist er denn dann? Was für Eigenschaften hat er? Also ist er dann gut? Ist er, weiß er alles? Ist er allmächtig? Ist er unveränderlich? Solche Dinge. Ne? Das sagt unsere Tradition, das kann ich auch noch über die Vernunft erkennen. Aber dann ist irgendwann Schicht im Schacht mit der Vernunft. Ne? Also wir sind halt endliche Geschöpfe und auch unsere Vernunft, wir können viel mit unserer Vernunft machen. Ne? Das zeigen gerade die Wissenschaften, ja? Die Mathematik und so weiter. Ich meine, da beschäftigt man sich sogar mit Unendlichkeiten und so weiter. Also das ist Wahnsinn.
Ja.
Also man kann die schon sehr stretchen, die Vernunft. Aber wir müssen natürlich als Geschöpfe anerkennen und einfach einsehen, dass am Ende auch unsere Vernunft Grenzen hat und Limitierung. Mhm. Das heißt, wir können über Gott was erkennen, aber nicht alles, was es über Gott zu erfahren gibt. Ja? Und das heißt, um ihn wirklich lieben zu können, reicht das bisschen, was ich da erkannt habe. Also das wäre ungefähr so, stell dir vor, du bist irgendwie verliebt in eine andere Person und du kannst jetzt gerade mal erkennen, okay, ihn gibt es. Ja, und er hat irgendwie bestimmte Eigenschaften, im Raum ausgedehnt zu sein oder sowas. So. Da würde jetzt ja jeder sagen, man wäre wirklich verrückt, deswegen schon lieben zu können, ja, diese andere Person. Ne, das reicht einfach nicht aus.
Im Raum ausgedehnt zu sein. Das liebe ich an dir total. Das ist echt super.
Und deswegen kennt unsere Tradition halt noch einen weiteren Weg. Ne? Und der funktioniert eben nicht, dieser Weg so, dass wir ihn machen können, indem wir noch angestrengter versuchen nachzudenken und noch mehr daraus zu quetschen, was wir wissen können, sondern, und da kommt der Glaube ins Spiel, von dem wir überzeugt sind, dass er eine sogenannte theologische Tugend ist. Das heißt, er ist etwas, was uns im Modus der Gabe, also als Geschenk, und wir als Christen würden immer sagen, als Gnade in der Taufe geschenkt wird. Mhm. Damit wir darüber hinaus noch etwas über Gott erfahren können. Und zwar nicht aus uns selber heraus, sondern weil Gott etwas von seinem Innersten, was wir nicht durch unsere Vernunft erkennen können, im Grunde nach außen kehrt, ja, sein Inneres offenlegt. Und dann sprechen wir halt von Offenbarung. Und dazu hat sich Gott, und die Gründe können wir nicht kennen, sondern er hat sich aus Freiheit dazu entschlossen, sein Inneres nach außen zu kehren. Ja. Ich bin kein großer Freund von so Herz-Jesu-Darstellungen. Ich finde die meistens ein bisschen kitschig. Aber ich finde das Motiv trotzdem vor dem Hintergrund sehr spannend, weil da sehen wir eigentlich, dass Christus, ja, in dem uns dieser Gott begegnet und sich uns zeigt, dass der sein Inneres, nämlich das Herz, was normalerweise nicht sichtbar ist, plötzlich nach außen legt und sichtbar wird. Und das ist genau das, was da passiert im Glauben. Ja, wir erkennen plötzlich von Gott etwas, was nicht wir durch unser Nachdenken erkennen, sondern was wir dann nur erkennen können, weil Gott in Freiheit entschieden hat, uns das zu zeigen. Zum Beispiel, dass er dreifaltig ist, dass er Mensch geworden ist in Christus. Oder, dass er in jeder heiligen Messe real präsent in der Eucharistie bei uns, unter uns sein möchte. Ja, wie ein guter Freund leiblich, wirklich gegenwärtig sein möchte mit seinem Freund, mit seinen Freunden. Und das ist etwas, was wir eben nicht aus uns selber heraus erkennen. Das kann man, glaube ich, super easy durch ein Beispiel demonstrieren.
Ja.
Also, ich war in der Grundschule wirklich bis über beide Ohren verknallt in ein Mädel. Mit dem schönen Titel, mit dem schönen Namen Sophia.
Okay.
Was ein bisschen lustig ist, weil Sophia die Weisheit und jetzt so mit Philosophia die Liebe zur Weisheit. Also das spielte scheinbar damals schon so eine gewisse Rolle.
Damals hast du schon gewusst.
Das wird's mal, genau. Yeah. Und wie das so ist, also ich war wirklich bis über beide Ohren verliebt in die und habe sogar es geschafft, meine Eltern zu überzeugen, dass ich auf dieselbe weiterführende Schule aufs Gymnasium geschickt werde, wo sie hinkam. Obwohl meine Eltern schon eine andere vorgesehen hatten. Ja, also ich habe alles gegeben.
Muss sein, Mama.
Genau, es ist dann auch sehr schnell wieder zerbröselt. Aber in der Phase hat meine Mutter, ich glaube, Mütter sind da ja besonders sensibel für, die hat sofort gemerkt, okay, da ist irgendwas im Busch.
Ja.
Und hat mich dann mal drauf angesprochen. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen schüchtern so, ja, also da gibt es so ein Mädel in der Klasse, Sophia und so weiter. Und dann hat sie natürlich, ich glaube, dass vielleicht viele Mütter neigen, haben so einen Hang zum Stalking, ja. Und sie hat sich dann sofort hingesetzt und
Sophia,
versucht.
Wenn die jetzt diesen Podcast hört, dann findet sie jetzt raus, dass deine Mutti.
Genau, das wäre natürlich super, wenn sie das mal sieht. Ja. Und meine Mutter hat sofort angefangen, halt letztlich Fakten über Sophia zu sammeln. Ja, also die hatte sich irgendwie darüber informiert, okay, wo kommt die her, wo wohnt die, wer sind die Eltern, ne? Sind die auch beim Elternsprechtag, was für eine Meinung hat. So. Also hat versucht, möglichst viel zu erfahren über Sophia. Und das Interessante war aber, dass sie natürlich nach einer gewissen Zeit merkte, hey, jetzt, okay, ich weiß, wo sie wohnt, ich weiß, was ihre Eltern machen oder sowas, ne? Aber das hilft mir nicht wirklich, um das Mädel, in das mein Sohn verknallt ist, wirklich kennenzulernen. Und was hat sie dann gemacht? Ganz natürlicherweise, sie hat mich gefragt, hey, ein bisschen fadenscheinig, so, hey, lad die doch mal ein, so, ne? Habe ich dann auch gemacht.
Ja.
Und was dann passierte, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für unser Verhältnis zu Gott, weil man merkte dann, dass die beiden sich gut verstanden. Da war irgendwie fast intuitiv so ein Vertrauensverhältnis. Ne? Mhm. Und in dieser Atmosphäre hat dann dieses, ja wirklich junge Mädchen, würde ich sagen, etwas, nicht alles, aber etwas von ihrem Inneren auch nach außen gekehrt. Ja, sie hat meiner Mutter was gezeigt, was wirklich aus ihrem Inneren kam.
Mhm.
Und das hat meine Mutter erkannt. Und in dem Moment hat meine Mutter wirklich, glaube ich, dieses Mädchen stückweise, aber doch deutlich mehr als vorher kennengelernt.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, dasselbe gilt auch von Gott. Ich meine, wir glauben ja als Christen nicht daran, dass Gott irgendwie Energie ist oder ein Prinzip oder irgendwas, ja?
Yeah.
Sondern wir glauben, er ist eine Person. Und das heißt, wenn wir eine Person wirklich kennenlernen wollen, dann geht das nur, indem wir darauf warten, dass sich diese andere Person offenbart, dass sie das, was in ihrem Innersten vor sich geht, dass sie das nach außen legt. Und dann können wir uns dazu verhalten. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Person zu mir sagt, hey, Xaver, ich liebe dich. Dann kann ich das ja niemals beweisen. Ja? Mhm. Ich kann das ja einfach nicht überprüfen, sondern ich kann, wenn, kann ich das mit einem Vertrauensakt dem Vertrauen schenken oder eben nicht. Meine Vernunft ist natürlich ein bisschen beteiligt. Also wenn dieselbe Person mich jeden Tag verprügelt und dann aber sagt, ich liebe dich, dann würde ich sagen, okay, stopp. Genau, dem vertraue ich jetzt nicht. Aber wenn es keine Gründe dagegen gibt, ne, dann würde ich dem vertrauen und muss dann natürlich auch mit der Ungewissheit klarkommen, die dazu, aber die das Wesen des Ganzen ja irgendwie ausmacht und vielleicht auch die Spannung, dass ich es nicht beweisen und aufs Letzte zurückführen kann. Ne? Und ich glaube, das ist gewissermaßen das, was die Funktion des Glaubens ist. Ne? Also der Glaube ist schon ein Akt des Vertrauens in das, was Gott von sich uns zeigt. Aber dass in diesem Vertrauensakt die Vernunft eine wichtige Rolle übernimmt. Weil das Problem ist, bei Menschen ist es ja so, ja, wenn jetzt ein anderer Mensch mir sagt, keine Ahnung, ich liebe dich, dann frage ich mich, kann ich dem Glauben schenken oder nicht? Und das tue ich auch völlig zu Recht, weil ja andere Menschen, weil sie begrenzt und eben bloße Geschöpfe sind, ne, die können mich entweder böswilligerweise betrügen, also es könnte eine Lüge sein,
ja,
eigennützig vielleicht, oder es könnte wirklich ein Mangel an Wissen sein. Es könnte irgendwie so, okay, ich habe so ein Gefühl des Verliebtseins und deswegen sage ich das einfach, ich liebe dich. Aber in Wirklichkeit weiß ich gar nicht, was Sache ist, ne? Weil wir uns selber manchmal ja ganz schlecht kennen. Hm. Bei Gott ist das ja anders. Bei Gott erkennen wir, und zwar durch die Vernunft, dass wenn es ihn gibt und wenn er mir sagt, ich liebe dich oder ich möchte etwas mit dir zu tun haben, dass das dann ein Zeugnis, ein Zeigen ist, ja? Was von einem Zeugen kommt, der sich niemals irren kann, weil er alles weiß. Und der uns auch nicht täuschen möchte, weil er allgütig ist. Ja? Das heißt, wir haben es allein in diesem religiösen Glaubensakt, haben wir es dann mit einem Zeugen zu tun, bei dem wir auch absolut rationalerweise diesen Vertrauensschritt setzen können. Und trotzdem bleibt es am Ende Vertrauen. Ne? Mhm. Und das unterscheidet im Letzten auch Glauben dann von absolutem Wissen. Ne?
Ja.
Jetzt könnte man natürlich irgendwie denken, uff, aber wenn es was mit Vertrauen zu tun hat, dann ist es ja irgendwie super ungewiss und so, ne? Aha. Und da würde ich immer sagen, ich weiß doch das Allermeiste in meinem Leben, weiß ich nicht, weil ich es selber gesehen oder überprüft hätte, ne? Sondern das weiß ich, weil ich anderen vertraue, die das gesehen oder überprüft haben. Also, dass es Pinguine in der Antarktis gibt, habe ich selber nie gesehen. Mhm. Aber ich vertraue, ja, setze einen Vertrauensakt in das Zeugnis anderer. Ja, und wenn wir das nicht mehr bereit sind zu tun, dann würde ja unsere ganze Gesellschaft, die ja darauf aufgebaut ist, die würde ja zerbröseln. Also das ist durchaus rational, würde ich sagen, das zu tun. Und deswegen ist auch zu glauben, gerade bei dem besonderen Zeugen, der Gott ist, ne, der uns nichts Böses will und der sich nicht täuschen kann, ist dann wirklich auch rational gerechtfertigt zu tun.
Mhm. Wir glauben ständig Zeugen.
Genau. Also, und zwar viel schlechteren Zeugen. Ne? Also wenigstens dem Zeugen sollten wir eigentlich Glaube schenken.
Ja, voll. Voll. Ich finde, der Vertrauenspunkt führt mich gerade im Gedanken nochmal zurück zu deiner, zu der Mitte unseres Gesprächs, nämlich wo du erzählt hast, wie du dann da an diesem sehr ehrlichen Punkt warst, wo du gesagt hast, boah, ich habe jetzt diese Lorbeeren geerntet und du hast ja nicht nochmal diese Frage gestellt. Aber wir kamen eigentlich gar nicht zu diesem Punkt, wo du dann gesagt hast, ich trete jetzt bei den Dominikanern ein und irgendwie denke ich jetzt gerade beim Vertrauen dran, weil ich mir denke, es ist eigentlich krass, wenn du selber an dem Punkt warst, wo du eigentlich, also wie du es jetzt formuliert hast, eigentlich wollte ich lieber Jesuit werden und dann merke ich auf einmal, es geht vielleicht in eine andere Richtung. Also da spielt für mich Vertrauen eine Rolle. Also vielleicht, wie war das dann für dich, da diesen Step zu machen?
Ja, das ist gut, dass du uns wieder von dem Abweg zurückführst auf unsere eingeschlagenen Wege. Ja, aber du hast völlig recht. Ich glaube auch, das passt eigentlich sehr gut dazu, weil, also ich war dann an dem Punkt, okay, Jesuiten sollen es jetzt nicht werden. Mhm. Ja, und zwar, weil offensichtlich Gott nicht den Charakter in mich reingelegt hat, der damit irgendwie korrespondieren würde. Ich wäre vor die Hunde gegangen, im wahrsten Sinn des Wortes. Ne? Und es war dann echt ein lustiger Zufall, ehrlich gesagt, dass ich an die Dominikaner gekommen bin. Ich habe zwar in München studiert, wo es tolle Dominikaner gibt, aber ich kannte die nicht wirklich. Und durch die philosophische Promotion hatte ich mal ein Buch gelesen von einem Wissenschaftler, der plötzlich einen anderen Namen trug. Also der Nachname blieb, aber er hatte jetzt einen neuen Namen. Das habe ich irgendwie über eine Internetrecherche rausgefunden und war dann neugierig, hey, warum heißt der jetzt einfach anders? Was ist da passiert? Ja. Und dann habe ich rausgefunden, okay, das ist ein Deutscher, der aber in den USA, in der Western Province eingetreten ist, auch nach seiner Promotion als Dominikaner und dort jetzt Philosophie unterrichtet. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, das ist ja spannend, weil das Buch, was er geschrieben hatte, das war wirklich irre gut und wichtig für meine Arbeit. Dann habe ich den sofort angeschrieben.
Ja.
Und das Lustige war, obwohl der halt in San Francisco unterrichtet, also in Berkeley, kam wirklich am nächsten Tag eine E-Mail, yo, kein Problem, ich bin gerade in München. Ja, ich habe die E-Mail aus München geschrieben. Ja, ich bin in München. Irgendwie hatte er an der Stabi irgendwas zu tun im Archiv. Lass morgen treffen. Und dann haben wir uns getroffen und haben angefangen zu sprechen. Und wirklich nach 5 Stunden wurden wir durch das Glockengeläut der Theatinerkirche aus dem Gespräch wieder rausgekegelt, weil zumindest ich mich so darin verloren hatte. Ne? Mhm. Und ich im Grunde all das jetzt in quasi auch in dieser Gestalt, ne, es sind am Ende ja immer konkrete Gestalten, habe ich wirklich verwirklicht gesehen, was mir, glaube ich, bei den Jesuiten so gefehlt hatte. Also das war ein Ordensmann, der 100% religiös, also religious war, ja, also Ordensmann, Priester und 100% akademisch interessiert war, geforscht hat, gelehrt hat, unterrichtet hat. Ne? Mhm. Und das war einfach unglaublich beflügelnd. Und das war wirklich sagen so der Triggerpunkt zu überlegen, okay, wenn es das bei den Dominikanern gibt, dann guck dir den Laden mal an. Und dann habe ich halt Kontakt aufgenommen und dann gibt es ja auch so wie bei den Jesuiten so Mühlen, die dann halt so malen mit irgendwie Berufungspromotoren und so weiter. Mhm. War dann auch in einigen Gemeinschaften und so weiter. Mhm. Aber dann gab es einen Punkt und der hat, glaube ich, mit deiner Frage was zu tun, nämlich mit diesem Vertrauensakt im Letzten, der dann der ausschlaggebende Punkt war. Und zwar habe ich dann natürlich sau viel überlegt, also soll ich das wirklich machen mit dem Ordensleben? Das heißt ja irgendwie auch, meinen Job aufgeben. Ne? Ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe da im Freistaat Bayern gutes Geld bekommen, hatte sau viele Freiheiten und Privilegien, die damit so einhergehen. Ne? Hatte eine tolle Wohnung in München, bezahlbar.
In München?
Ja, unbeschreiblich. Ja. Also ein Leben, was jetzt eigentlich bescheuert wäre, aufzugeben.
Ja.
Und natürlich habe ich ständig darüber nachgedacht, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und was überwiegt und ne? Aber ich würde halt wirklich sagen, vielleicht kannst du das bestätigen aus deinem eigenen Leben, die wirklich entscheidenden Weichen im Leben, die stellt man nicht gegen die Vernunft. Ne? Also die spielt immer eine Rolle.
Ja.
Aber der letzte Schritt, der letzte Punkt des Entscheidens ist irgendwie, ich würde auf Deutsch sagen, einfach eine Art von Bauchgefühl, eine Art von Intuition und Vertrauen, dass ich nicht mehr zurückführen kann auf Gründe, die das irgendwie notwendig machen würden. Mhm. Und sowas hatte ich halt auch, weil ich war im Sommer vor meinem Eintritt war ich in Japan mal wieder und zu einem Forschungsaufenthalt und bekam dann plötzlich bin von ein paar Tagen 2 E-Mails mit 2 Jobangeboten in der akademischen Welt. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber man muss sich vorstellen, das ist ungefähr so, wie wenn jemand Astronaut werden möchte und plötzlich schickt die NASA gleich 2 Briefe ja, und sagt dir, hey, die beiden Missionen stehen jetzt gerade zur Auswahl, du bist an Bord, entscheide dich. Ja? Also das war wirklich das Ziel, worauf ich ja auch Jahre des Studierens irgendwie auch so drauf hingearbeitet hatte. Ne? Und wirklich jetzt auf dem Silbertablett lagen die vor mir.
Wow.
Und klar, es gab den Moment des, wow, ich bin geschmeichelt. Das tut natürlich auch dem Ego gut, ja.
Oh.
Aber Gott sei Dank gab es auch ganz schnell wirklich das Bauchgefühl, okay, Xaver, das ist nicht das, wovon Gott will, dass du es wollen sollst. Mhm. Ja? Das ist nicht das, was deinem inneren Wesen, was Gott in dich hineingelegt hat, am meisten entspricht und wo du das am besten verwirklichen und auch für ihn letztlich verwirklichen und geben kannst. Ja? Also der heilige Irenäus von Lyon hat ja dieses schöne und viel zitierte Wort, ne? Dass die Ehre Gottes darin besteht, dass wir Menschen leben, dass wir aufblühen, dass wir das, was in uns steckt, wirklich entfalten können. Und da war irgendwie intuitiv, bauchgefühlsmäßig klar, nee, diese Angebote, obwohl dein Kopf dir sagt, das ist das, worauf du hingearbeitet hast, das ist es jetzt, das ist es eben nicht.
Krass.
Und dann habe ich einen Tag später beides abgesagt. Hab kurze Zeit später, als ich dann zurückgekehrt war nach Europa, meine Wohnung aufgegeben, meine 7 Sachen Freunden geschenkt, dass die das weiter benutzen können und bin dann ins Postulat eingetreten. Und Krisen gibt es immer in jeder Lebensentscheidung, die man trifft. Und noch ist es ja auch keine Lebensentscheidung, ich habe noch keine ewigen Gelübde. Ne? Yeah. Und natürlich gab es auch jetzt schon Krisen. Gemeinschaftsleben ist echt auch anstrengend, gerade als Einzelkind, das merke ich, da muss ich echt auch noch wachsen, darf da auch wachsen. Aber es gab trotzdem seitdem Gott sei Dank noch kein grundsätzliches Infragestellen dieses Bauchgefühls, ja, was ich im Letzten nicht erklären kann, Und was tatsächlich, und deswegen passt es zu deiner Frage, um jetzt endlich zurückzubiegen, ja, weil es was mit Vertrauen hatte,
ja,
zu tun hatte, genau.
Krass. Wir sind schon am Ende unserer Stunde.
Es ging so schnell um.
Ja, es ging
fast wie
schnell.
Damals mit ja, dem Vater.
Genau. Sehr schön. Aber ich habe eine Schlussfrage, die ich ganz gerne meiner Gäste stelle. Und es ist immer dieselbe.
Oh, ich hätte es also wissen können.
Tja, hast du den Podcast gehört? dieser Podcast heißt Unverschämt katholisch. Warum bist du unverschämt katholisch?
Ja, ich hätte es wissen können. Also, aber ich versuche trotzdem eine Antwort darauf zu geben, die hoffentlich mehr oder weniger überzeugend ist. Und zwar hat es, glaube ich, was damit zu tun, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Nach dem Fisch allerdings, Gott sei Dank. Und zwar, dass ich, also in Unverschämt, da steckt ja irgendwie drin, dass man sich nicht schämen soll. Ja?
Ja.
Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und natürlich jetzt mit dem, sagen wir, mit meinem eher akademischen Hintergrund, ist es vor allem, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir genau jetzt in einer Zeit leben und in einem Ort, in einem Land, in einem Kulturkreis, wo wir uns nicht unserer Kirche, unseres Glaubens und dieser krassen intellektuellen Tradition, aus der wir kommen und für die wir uns wirklich nicht schämen müssen, ja, dass wir dafür einstehen und dass wir in gewisser Weise, also in einem guten Sinne auch stolz darauf sind und auch dieses Erbe wieder neu entdecken und fruchtbar machen, ja, damit wir Gott besser erkennen, um ihn besser lieben zu können. Mhm. Und uns eben, dass wir in dem Sinne unverschämt, also ohne Scham sind für das, was uns ausmacht. Das heißt ja nicht, dass man die Dinge, die schiefgelaufen sind, ne, Missbrauch, keine Ahnung, da können wir alle tausend Gründe finden, dass wir die irgendwie einfach unter den Teppich kehren oder vergessen. Ne? Aber dass wir gleichzeitig auch nicht in die Masche reinfallen, deswegen das Großartige unseres Glaubens und eben auch diese Tradition, dass wir die unter den Teppich kehren, sondern dass wir da einen gewissen Stolz entwickeln und dass wir helfen, dass es da wirklich wieder eine Art von Revival gibt.
Mm.
Und ich habe echt den Eindruck, also jetzt auch dadurch, dass ich an der Uni unterrichte, ne, dass es super viele, also es sind jetzt keine Riesenmassen, ne, aber dass es wieder eine zunehmende Zahl von gerade jungen Studierenden gibt, die ein extremes und ehrliches Interesse haben, auch an dieser Tradition, dieser intellektuellen Tradition, die aus unserer katholischen Kirche erwächst, ja, und die da echt einen Hunger haben, damit sie noch lebendiger und authentischer ihren katholischen Glauben leben können.
Mhm.
Und ja, also da weniger Scham zu haben. Also das fängt bei mir selber an. Ich kenne das auch, dieses Gefühl, in so einer säkularen Öffentlichkeit da oft dann so, ach.
Ja.
Ich denke, das gilt für uns alle. Und da unverschämter zu sein.
Ja, voll. Und dann spricht dich vielleicht auch jemand an, ob der ein Schnittmuster für dein Habit haben kann.
Genau, dann kann das passieren.
Ja. Also, vielen Dank, Frau Doxaber, es hat richtig Spaß gemacht.
Sehr gerne, es war schön hier zu sein. Vielen Dank.
Ja. Tschüssi.